herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin der Daniel. Und wir haben heute wieder eine Episode rund um Dungeon World. Wir wollen uns heute mit den Schätzen beschäftigen und der Ausrüstung. Aber vorher, unsere Vorbestellungsaktion ist abgelaufen. Müssen wir uns noch einmal kurz bedanken. Wir können uns wirklich sehr glücklich schätzen, dass alles geklappt hat. Vielen Dank dafür an alle Vorbesteller, die uns unterstützt haben und das Vertrauen geschenkt haben. Das ist schon eine gute Sache. Denn ist ja nicht ganz so einfach, wenn man so ein Großprojekt macht. Ich denke, da kannst du mir zustimmen.
Das stimmt. Die Zielsumme war ja auch vergleichsweise hoch, aber trotzdem haben wir die dann eigentlich recht gemütlich geknackt. Heißt, wir sind jetzt, glaube ich, 14.000 hatten wir angesetzt als Zielsumme. Ich glaube, wir haben jetzt 19.700 ungefähr gekriegt am Schluss.
Genau.
Also, ja. Das heißt, beide Stretch Goals sind dann noch gefallen. Der Ruf nach mehr Stretch Goals wurde auch zwischendurch laut. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, das sein zu lassen und bei dem zu bleiben, was wir tatsächlich schon vorbereitet hatten und was wir in absehbarer Zeit wirklich rausbringen können. Und alle weiteren Projekte kommen dann ein andermal.
Ja, es ist so schwierig, auch das abzuschätzen. Also wenn man dann irgendwie anfängt mit und wir packen ja noch ein Lesezeichen dazu und dann kriegst du noch eine Tasse und ein T-Shirt und so ein Kram. Das hält ja auch alles nur auf. Also ich bin ja eigentlich Fan von diesen schlanken Kampagnen, dass du wirklich das bekommst, was du eben unterstützt. Und wenn da noch zusätzlich was reinkommt, dann ist das ganz nett. Aber wir haben es eben mitkalkuliert, wir wissen, was abzuschätzen ist und wir können es auch in einem gewissen zeitlichen Rahmen dann tatsächlich rausbringen. Das ist ja für mich das Hauptziel. Also man unterstützt es und dann kommt es relativ zeitnah heraus. Das ist
genau,
das Wichtigste.
Also ich würde die Wette eingehen, weil ich hoffe, dass ihr euch noch daran erinnert, dass ihr Dungeon World gebackt habt, wenn es denn in eurem Briefkasten ist.
Ja.
Ja, das wäre so mein Ziel. Das ist ja nicht mehr gegeben bei Kickstarter.
Das stimmt, ja. Okay, dafür nochmal vielen Dank. Und da wir jetzt mit der Vorbestellungsaktion abgeschlossen haben, brauchen wir dieses System nicht mehr weiter zu unterstützen. Heißt also,
jetzt können wir über alles reden, was richtig mies ist in Dungeon World.
Perfekt. So, dann widmen wir uns doch heute mal Ausrüstung und Schätze. Wir fangen erstmal an mit der normalen Ausrüstung. Und das Erste, was auffällt bei Dungeon World, ist natürlich, dass du keine unterschiedlichen Münzen hast, sondern du bezahlst einfach nur noch in Münzen.
Genau, Münzen ist sozusagen ein abstrakter Geldwert. Wird einfach erklärt, mit Münzen ist die Währung, die in dem Reich der Menschen üblich ist. Natürlich kann ich je nach meiner Kampagne, kann ich die dann verschieden benennen oder irgendwie ausgestalten. Aber im Grunde ist es einfach nur ein abstrakter Geldbetrag, den ich mit mir herumtrage. Das sind auch vergleichsweise geringe Beträge. Also ein Dolch kostet eine Münze, ein Speer 5 Münzen, ein Jagdbogen, aber hier schon 100 Münzen. Also, aber ungefähr in diesem Rahmen bewegen sich dann die Preise. Ja.
Was ich ganz interessant fand, war, wenn wir schon bei den Münzen sind, dass einige Sachen, zum Beispiel Dienstleistungen, immer noch sozusagen den Charisma-Wert noch mit dazu nehmen. Denn wenn du sehr charismatisch bist, zahlst du nämlich viel weniger.
Stimmt, ja. Ein Abend des Singen, Tanzens und Feiern kostet dich 18 minus dein Charisma-Wert Münzen. Das heißt, wenn ich Charisma 18 irgendwie bekommen habe, kann ich den ganzen Abend singen, tanzen, feiern, muss kein Geld ausgeben. Kommt dir das bekannt vor, Daniel?
Ja, aber sicher. Wenn ich irgendwo feiern gehe, dann muss ich eigentlich nie was bezahlen. Ja, ich fand das ganz nett, weil es dann auch tatsächlich der Wert ist und nicht der Modifikator. Also es ist dann tatsächlich, der eigentliche Wert ist dann schon wichtig. Das wird natürlich später irgendwie dann, sagen wir mal, wenn man jemanden bestechen möchte oder so, wird es auch ganz ganz interessant. Also weil du ja so ein netter Typ bist, dann komm, nimmt der eben hier 15 Münzen weniger, ne? Das ist ganz nett.
Das boostet natürlich den Barden und den typischen D&D-Dumpstat-Charisma so ein bisschen. Wenn ich mit Münzen sind bei Dungeon World wichtig. Es geht natürlich auch um Schätze sammeln und so weiter. Und wenn ich also eine Woche in einem Gasthaus mich aufhalte und habe einen Baden mit einem hohen Charisma-Wert dabei, dann kann mich das eine ganze Menge Geld sparen. Erstens, weil der wahrscheinlich sowieso irgendwo kostenlos unterkommt durch einen Klassenspielzug, den er hat. Und zweitens, weil der durch so hohes Charisma sich überall Freunde macht.
Okay, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt einkaufen können mit unseren Münzen. Und zwar fangen wir erstmal an mit der normalen Ausrüstung. Was wir natürlich grundsätzlich brauchen, ist Waffen und Rüstung und sowas. Und hier arbeitet Dungeon World ja mit Eigenschaften bzw. Tags. Da lohnt sich vielleicht nochmal nicht alle vorzustellen, aber so ein paar vorzustellen, um einmal zu gucken, wie das so funktioniert.
Genau, ein Clou von Dungeon World ist ja, dass die Waffen nicht unterschiedliche Schadenswürfel haben. Der Zweihänder hat ja sonst 2W6, das Langschwert 1W8 und so weiter. Bei Dungeon World ist es ja so, dass der Schaden von deiner Klasse ab. Der Kämpfer macht W10 Schaden, der Magier macht W4, egal was für eine Waffe er in der Hand hält. Diese grundlegenden Werte werden dann modifiziert durch Waffeneigenschaften. Zum Beispiel kann es ganz einfach sein, dass eine Waffe plus 1 Schaden macht. Das ist dann zum Beispiel die Armbrust oder die Hellebarde oder das Langschwert. Also Waffen, die besonders viel Schaden verursachen, machen plus 1 Schaden, geben der Bonus von plus 1 auf deinen Schadenswürfel.
Gleichzeitig haben die Waffen dann noch unterschiedliche Längen, könnte man sagen, oder Reichweiten. Das heißt also, wir haben Handwaffen, die benutzt werden können, um jemanden anzugreifen, der sich innerhalb einer Armeslänge befindet. Dann gibt's kurz, lang, nah, fern. Das sind alles so Eigenschaften, die normalerweise die Waffen dann haben. Aber viel interessanter sind wahrscheinlich so Dinge wie, die Waffe ist besonders präzise oder wuchtig. Was habe ich denn damit anzufangen?
Präzise ist eine interessante Eigenschaft, die so ein bisschen an das alte Waffenfinesse erinnert. Wenn ich einfach präzise ist, dann nutze ich den Spielzug Hauen und Stechen nicht mit Stärke, sondern mit Geschicklichkeit. Das wäre dann zum Beispiel der Rapier, natürlich, der das macht. Und es gibt dann, und wuchtig ist eher eine beschreibende Eigenschaft. Sie heißt, mit dieser Waffe kann man jemanden zurückschleudern oder von den Füßen holen. Das kann dann interessant sein, wenn ich beschreibe, ich möchte jetzt meinen Gegner zurückwerfen oder umschmeißen mit einem Schlag meines Hammers. Dann kann der Spieler sagen, ja, da muss aber erst das und das machen, das ist nicht so einfach. Kann der Spieler sagen, nein. Guck mal hier, meine Waffe ist wuchtig, die kann das. Und dann ist das in der Fiktion deutlich einfacher für den Spieler. Es gibt natürlich innerhalb der Klassenbögen, der Charakterbögen, auch noch immer wieder Spielzüge, die dann auf Waffeneigenschaften Bezug nehmen. Zum Beispiel beim Schurken, wenn deine Waffe präzise ist, kannst du hinterher den Angriff einsetzen zum Beispiel. Oder für den Barbar, jede Waffe, die der Barbar hat, ist immer wuchtig und brutal. Das heißt, sie zerfetzt alles und zerstört alles und wirft alles durch die Gegend, weil das der Barbar ist. Also diese Waffeneigenschaften sind dann verknüpft immer noch mit den Klassen.
Was natürlich auch noch interessant ist, ist die Munition. Also einige Waffen, wie zum Beispiel ein Bogen oder eine Armbrust, die besitzen eben Munition. Und die Munition ist ja dann ebenfalls Teil der Fiktion. Und das wurde natürlich auch runtergeregelt. Das heißt also, wir müssen uns nicht 20 Pfeile irgendwie aufschreiben oder sowas und dann mühsam abstreichen, was man dann an Pfeilen verbraucht hat in diesem Kampf, sondern das funktioniert dann ebenfalls über den Zug eine Salve abgeben.
Genau, also ein Bündel Pfeile zum Beispiel besitzt den Wert 3 Munition. Und wenn ich Fernkampf würfle, also eine Salve abgebe und nur eine 7-9 habe, muss ich eine Wahl treffen. Entweder ich muss mich in eine schlechte Position bringen, um schießen zu können, oder ich mache weniger Schaden, weil mein Schuss nicht ganz so gut sitzt, oder ich schieße einfach öfter, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Und dann verbrauche ich Munition. Wenn ich einfach ganz normal schieße, senke ich diesen Munitionswert nicht. Das ist erst, wenn ich exorbitant viele Pfeile losballere. Es ist ähnlich wie bei Zaubern übrigens auch. Wir hatten das kürzlich gespielt und da waren die Spieler, bei beiden Dingen waren die Spieler etwas irritiert in ihren Gewohnheiten. Zauber vergisst der Magier auch nicht. Also es kann sein, dass er sie bei einer 7-9 vergisst, wenn er das wählt. Aber ansonsten kann er sie auch mehrfach zaubern und hier kann man auch mit Pfeilen mehrfach schießen.
Mhm. Die normale Ausrüstung besitzt natürlich auch noch Eigenschaften. Das heißt also, dass sie angelegt sein muss zum Beispiel oder dass sie ebenfalls eine gewisse Anzahl von Anwendungen hat oder dass man sie einnehmen muss oder dass sie gefährlich ist. Vielleicht gucken wir uns mal gefährlich an. Was bedeutet das denn?
Gefährlich ist vor allem Gift bei Dungeon World. Das heißt, wenn man Gift einsetzen möchte, ist es immer eine heikle Sache. Man läuft leicht Gefahr, sich selbst zu vergiften oder irgendwen anders, den man gar nicht vorhatte oder dass irgendwo Reste zurückbleiben oder so. Daher sollte man das Vergiften am besten jemandem überlassen, der sich damit auskennt. Das ist bei Dungeon World der Dieb. Der kann nämlich direkt von Beginn ein spezielles Gift auswählen, mit dem er sich besonders gut auskennt und das gilt für ihn nicht mehr als gefährlich. Für den Rest der Welt natürlich schon, aber mit dem kann er dann umgehen und er kann verschiedene fortgeschrittene Spielzüge wählen, um mehr Gifte zu kennen und besser vergiften zu werden, wenn er das möchte.
Was ich richtig toll fand, als ich das erste Mal vor Jahren Dungeon World gelesen habe, waren die zwei Dinge Abenteuerausrüstung und die Tasche voll Bücher. Das fand ich großartig. Die haben nämlich beide eine Anwendung. Die haben beide, ich glaube, 5 Anwendungen haben die. Und bei Abenteuerausrüstung heißt das, dass da alles subsumiert wird, was man eben braucht als Abenteurer, ne? Also der 10-Foot-Pole, die Kreide, Nägel, weiß ich, das Mehl, um Unsichtbare sichtbar zu machen und solche Sachen. Und immer wenn du irgendwas brauchst davon, streichst du das ab. Und dann ist irgendwann deine Abenteuerausrüstung nach eben 5 Anwendungen erschöpft, aber eben du hast immer genau das, was du hast. Also du musst nicht eben am Anfang genau sagen, was du einkaufst, sondern du hast so eine allgemeine Ausrüstung, die dann spezifisch wird, wenn du sagst, dass du das und das brauchst. Und bei den Büchern ist das ganz ähnlich. Da kannst du immer die Büchertasche durchsuchen und immer wenn du ein passendes Buch zur Hand hast, sei es zum Beispiel hier Kulte des alten Imperiums, dann kannst du sagen, hier, ich habe das Buch, Kulte des alten Imperiums dabei und dann krieg ich +1 auf meinen Wurf, um Wissen kundzutun zum Beispiel. Das fand ich so gut, das habe ich in die normale D&D-Kampagne übernommen.
Ja, das ist gut. Was mir auch gefallen hat, ist die verschiedenen Arten von Rationen, die man so
beispielsweise ja, das hat.
Die normale Ration kostet 3 Münzen, wiegt ein Gewicht und hat 5 Anwendungen. Steht drunter nicht schmackhaft, aber auch nicht schlecht.
Ja.
Ich habe Elfenbrot bekommen, wie wir aus Herrn der Ringe wissen. Das wiegt das gleiche, kostet natürlich viel mehr, aber hat schon 7 Anwendungen. Das heißt, ich bin länger satt für weniger. Und es gibt also den Zwergenzwieback. Der ist genauso günstig wie normale Ration, hat aber genauso viele Anwendungen wie das Elfenbrot. Das Problem ist, hier steht unter Voraussetzung Zwerg. Das heißt, ausschließlich Zwerge können das Zeug essen. Die Beschreibung dazu ist, Zwerge würden sagen, es schmeckt wie zu Hause. Alle anderen würden sagen, es schmeckt nur dann wie zu Hause, wenn dein Zuhause eine brennende Schweinefarm ist.
Ich finde das nett, dass eben, ich meine, wie oft hat man Rationen ausgespielt? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas jemals ausgespielt haben. Aufgrund der Beschreibung des Zwergenzwiebacks, ja, ist es eben schon Teil der Fiktion geworden. Das ist, finde ich, irgendwie ganz nett.
Und zur Vollständigkeit, Halblingspfeifenkraut gibt es natürlich auch. Wenn man zusammen mit jemandem raucht, gibt es +1 für Spielzug verhandeln.
Ja.
Auch nett. Apropos Gewicht. Wollen wir dazu noch ein kurzes Wort verlieren, Daniel? Was hat's mit Gewicht auf sich?
Ja, jede Ausrüstung besitzt sozusagen Gewicht, aber das wird nicht in Kilogramm oder Gramm angegeben, sondern es wird meistens nur mit einer kurzen Zahl angegeben. Das heißt also, du hast deine Abenteuerausrüstung, die hat dann das Gewicht 1 und dein Plattenpanzer hat ein Gewicht von 4, was dann schon sehr schwer ist. Und, weiß nicht, Kräuter und Umschläge, die du mit dir rumträgst, hat dann Gewicht 1. Das ist also sehr einfach gemacht. Und das kommt natürlich immer dann zum Einsatz, das Gewicht. Die Regeln, die man eigentlich nie anwendet, außer die Spieler fangen irgendwann an, alles einzusammeln. Das ist eben der Sonderspielzug Traglast. Der kommt dann zum Einsatz, wenn du zu viel mit dir rumträgst. Wie funktioniert der denn genau?
Also jeder Charakter hat eine bestimmte Tragkraft, die abhängig ist von seiner Klasse und seiner Stärke. So heißen, ein Kämpfer mit Stärke 15 kann mehr tragen als ein Magier mit Stärke 15. Plus der Kämpfer hat wahrscheinlich eher Stärke 15 als der Magier. Bedeutet, jeder Charakter kann einen bestimmten Wert an Gewicht mit sich rumtragen. Den ignoriert man eigentlich so lange, bis dieses Gewichtslimit erreicht ist. Und dann, wenn dieses Limit überschreitet, dann erhält der Charakter dauerhaft -1 auf seine Würfe, weil er eben überlastet ist. Wenn er aber wirklich viel zu viel trägt, also seine Tragkraft +2 oder höher, bedeutet das, er ist völlig überladen. Das ist vermutlich dann, wenn er Säcke voller Schätze und mehrere magische Gegenstände und noch die Ausrüstung seines gefallenen Kameraden dabei hat. und dann versagt er bei jedem Wurf automatisch. Es sei denn, und das ist das Interessante daran, er wirft mindestens ein Gewicht ab. Dann würfelt er mit -1. Das bedeutet, ich kann natürlich, wenn ich 3 Punkte Gewicht zu viel habe, 1 Punkt abwerfen und dann mit -1 würfen. Beim nächsten Mal muss ich wieder 1 Punkt abwerfen, um würfeln zu können und versage wieder automatisch. Das heißt, ich muss mich nicht sofort auf den Wert zu reduzieren, sondern muss immer die Entscheidung treffen, muss ich diesen Wurf schaffen? Wenn ja, was von diesen Dingen, die ich mitgenommen habe, werfe ich denn jetzt weg, um mich irgendwie schneller zu machen?
Mhm.
Das fand ich sehr spannend, weil dann die Schätze wichtig werden und die Sache ist, was muss ich wirklich tragen und was nicht?
Aber gleichzeitig ist es so, das wird dann in dem Spielzug auch noch beschrieben, dass wenn du jetzt anfängst, Felsbrocken oder Ambosse mit dir rumzutragen, dass dann die Fiktion auch bestimmt, das geht einfach nicht.
Ja, natürlich. Also wenn du sagst, ich schleppe hier gerade den Felsbrocken, dann kannst du gar keinen Spielzug auslösen,
genau, weil
du gar nicht in der Lage bist, kompetent da irgendwas zu tun. Okay, aber genug zum Gewicht.
Ja, erinnert mich aber kurz an Baldur's Gate, wo, wenn du einem Charakter zu viel gegeben hast, hat er sich einfach gar nicht mehr bewegt. Das war ganz interessant, ja. Ja, das sind die normalen Gegenstände, die man so mit sich herumträgt. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so spannend. Viel spannender sind ja die Sachen, die Monster bei sich tragen. Und die magischen Gegenstände fallen natürlich auch darunter. Da lohnt es sich vielleicht zuerst nochmal anzuschließen an die letzte Episode, wo es um die Monster ging. Und da schauen wir uns doch einmal kurz an, wie denn so ein Hort von so einem Monster bestimmt wird.
Der Hort eines Monsters hängt natürlich ganz davon ab, was das für ein Monster ist. Jetzt muss ich wieder fragen, weil wir immer in ganz wirren Intervallen aufnehmen. ist das Monsterkapitel schon draus.
Aber ja, das war die letzte Episode.
Sehr gut. Dann habt ihr ja alle gehört, dass Monster verschiedene Eigenschaften besitzen. Sie sind magisch, göttlich, sind Externare, sind uralt und bedeutend, sind Sammler, was in der Art. Und ich habe im Monsterkapitel eine Liste, eine Zufallstabelle, was für Schätze das Monster dabei hat. Und ich würfle auf diese Liste mit dem Schadenswürfel des Monsters. Ein Monster mit einem höheren Schadenswürfel hat also wahrscheinlich mehr oder bessere Schätze, einfach weil es stärker ist oder mächtiger und sich mehr Schätze anhäufen kann als ein schwächeres Monster. Außerdem wird dieser Würfel dann modifiziert mit den Eigenschaften des Monsters. Zum Beispiel ist das Monster ein Sammler, wenn wir festgestellt haben, bei der Monstererstellung oder in dem Eintrag steht die Eigenschaft Sammler, dann werfe ich den Schadenswürfel zweimal und nehme das höhere Ergebnis. Ist es ein göttliches Monster oder ein magisches, dann kommen ein Zeichen der Gottheit oder ein seltsamer, möglicherweise magischer Gegenstand dazu. Ist es uralt und bedeutend oder herrscht es über andere, dann wird der Wurf nochmal mit plus 1W4 modifiziert und so weiter. So soll heißen, die höheren Werte innerhalb dieser Tabelle sind sogar dann nur für Monster reserviert, die ein oder mehrere dieser Eigenschaften vorweisen können.
Genau, das heißt also, das rangiert von 1, ein paar Münzen, bis hin zu einem gewaltigen Schatzhort von 1W10 mal 1000 Münzen, plus noch Edelsteine dabei und vielleicht sogar noch irgendwelche magischen Gegenstände. Das sind also dann ganz besondere Dinge, die man dann finden kann.
Und das ist dann bei der 18. Und genau. Das heißt, man kann sich schon ungefähr ausrechnen, wie der Wurf modifiziert werden muss, um bis da oben hinzukommen. Ja. Das ist also nur was für besonders mächtige Monster.
Interessant ist dann, was es für Gegenstände dann gibt. Wir werden natürlich jetzt nicht alle Gegenstände vorstellen, aber wir können ja einmal so ähnlich wie bei den Monstern unsere Lieblingsgegenstände nennen. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein, so magische Gegenstände, die funktionieren ja eher nicht so, dass sie plus 1 auf den Schaden geben oder irgendwie sowas. Das ist eher uninteressant, sondern das sind dann schon sehr einzigartige Gegenstände, die man dann so finden kann.
Genau, es hieß ja mal irgendwo, dass plus 1 Gegenstand ist immer nur die Notlösung. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man immer versuchen, einen magischen Gegenstand interessanter zu machen als einfach nur ein plus irgendwas. Daher sind die magischen Gegenstände, die in Dungeon World drinstehen, natürlich könnt ihr euch selber Unmengen weiter ausdenken oder aus anderen Büchern klauen. Die hier drinstehen, sind eher vergleichbar mit Artefakten, würde ich sagen. Schwächeren Artefakten aus anderen Spielen, weil es eigentlich alles eins, also die meisten davon sind Einzelstücke. Natürlich habe ich auch die Schriftrolle des Magiers und den Heiltrank und so weiter habe ich auch hier. Aber die meisten sind eigentlich ganz besondere Gegenstände.
Genau, sie sollen wirklich, wirklich magisch sein und können dann durchaus auch vielleicht das Ziel einer ganzen Kampagne sein. Sowas wie den Heiligen Rächer oder sowas. Das sind ganz besondere Sachen, die einzigartig sind.
Wenn ihr beim Stretch Goal mitgemacht habt und die Diener der Aschenkönige habt oder bekommt, das ist ein Abenteuer, in dem auch eine ganze Reihe sehr interessanter magischer Gegenstände vorkommen. Sie sind deswegen so schön, weil sie eben ganz eng mit dem Abenteuer verknüpft sind und mit der Hintergrundgeschichte dieses Abenteuers und auch sehr, sehr spezielle Auslöser jeweils haben und nur für sehr spezielle Charaktere gedacht, zum Teil Set-Gegenstände und so weiter. Also dem Abenteuer wird's auch aufgegriffen und macht sehr gut vor, wie man die eigentlich einbaut.
Das ist auch ganz gut. Das können wir auch demnächst dann nochmal vorstellen, also langfristig als Podcast-Episode, weil das eigentlich auch ganz interessant war.
Ja, gern. Habe ich kürzlich gespielt.
Deshalb, ja.
Mit einem Kollegen vom 3W6-Podcast.
Aha, so sieht's also aus. Okay, schauen wir doch mal an, was es hier für tolle Sachen gibt. Die magischen Gegenstände waren ebenfalls relativ schwer zu übersetzen, weil da sehr viele Anspielungen auf andere Dinge sind. Und ich bin mal gespannt, ob das den Lesern dann auffällt. Also das ist dann ganz unterhaltsam, wenn man dann reinliest und so ein paar Insider-Gags drin findet. Und ich kann mir schon vorstellen, was auf Stefans Liste ist mit den beliebtesten magischen Gegenständen.
Ja, ich hatte es ja schon in meinem Artikel zum Übersetzen von Dungeon World, der hier auch veröffentlicht wurde, erwähnt. Es sind, glaube ich, unter den magischen Gegenständen 7 Anspielungen auf andere Rollenspiele drin, die ich gefunden habe. Vielleicht habe ich auch einige gar nicht verstanden. Das kann sein, dann sagt mir Bescheid. Und natürlich ist die Treuhand eine meiner Lieblingsübersetzungen. Aber von den magischen Gegenständen her sind, finde ich, andere eigentlich interessanter. Die Treuhand hat einen schönen Namen, aber es gibt interessante. Ich mag zum Beispiel ganz, ganz einfach das unendliche Buch sehr gerne. Von der Idee her. Das unendliche Buch ist ein Buch, was tatsächlich unendlich viele Seiten hat. Das bedeutet, der Raum ist begrenzt. Ich habe ein Buch, nur 2 Deckeln, aber da drin sind aus irgendwie unendlich viele Seiten. Das bedeutet natürlich auch, das hat man sich gut überlegt, der Inhalt ist unendlich. Das heißt, da steht unendlich viel drin. Das bedeutet, dass alles, was ist und war und je sein wird, muss irgendwo in dem Buch drinstehen. Und zum Glück hat es ein recht gutes Register. Das heißt, wenn ich Wissen kundtue, den Spiel zu Wissen kundtun mache, oder Intelligenz würfle, während ich durch dieses Buch lese, dann bekomme ich bei einer 12 plus ein ganz besonders gutes Ergebnis und der Spielleiter wird mir die Lösung für das Problem und die Situation verraten, in der ich gerade bin. Und die Idee fand ich ganz gut, ein Buch, in dem tatsächlich mal alles drinsteht.
Es ist nicht die unendliche Geschichte, es ist das unendliche Buch. Das ist... Ich mochte Netz Kopf sehr gerne, in Anbetracht der Game of Thrones Staffel, die gerade beendet ist. Das ist hier eine sehr deutliche Anspielung auf einen Mann, der mehr Ehre als Verstand hatte. Und du kannst dann mit diesem Kopf durch die Gegend laufen und der sagt dir dann einmal pro Nacht, wer es auf dich abgesehen hat. Und dann flüstert er in einer traurigen, einsamen Stimme den Namen von demjenigen, der es auf dich abgesehen hat. Fand ich nicht schlecht und ist auch tatsächlich ganz nützlich.
Das ist gut, ja. Mein zweite Wahl wäre, naja, zweite Wahl nicht schlecht, aber mein zweites Lieblingsgegenstand wäre, glaube ich, das Lamento Mori. Im Englischen hieß es, glaube ich, Lamented Memento. Es ist ein Erinnerungsstück, was natürlich eine Anspielung ist auf Lamentations of the Flame Princess. Und zwar geht es um eine Prinzessin, die wir hier in deutscher Übersetzung übrigens flammend rote Haare verpasst haben.
Ja.
Die so oft am Rande des Todes war, dass sie, das muss ich sagen, bei Dungeon World ist es so, wenn man kurz vorm Sterben ist, dann kommt man eben ans schwarze Tor des Todes und macht den Spielzug letzter Atemzug und muss dann mit dem Tod verhandeln. Und diese war so oft an dem schwarzen Tor, dass sich der Tod und die Prinzessin irgendwann ineinander verliebt haben und sie dann freiwillig gegangen ist, um bei ihm zu bleiben. Und die Locke ihres Haares, der gibt einem dann einen Bonus, wenn man selbst einmal vor dem schwarzen Tor steht. Dann hat man eine höhere Chance zu überleben. Fand ich eben deswegen schön, erstens, weil es eine total schöne Geschichte ist. Und zweitens, weil es auf einen von Dungeon Worlds coolsten Spielzügen eigentlich aufbaut. Und weil es auf dem Artwork von Lamentation of Flame Princess aufbaut, wo
das stimmt, ja,
die diversen Frauen auf grausamste Weise verwundet werden. Fand ich ein das schönes Ding, ja.
Ja.
Und es wiegt nichts, null Gewicht. Also.
Mein Gegenstand hat auch null Gewicht beim nächsten Mal hier. Und zwar ist es ein alter Klassiker, der nicht fehlen sollte. Es ist der nimmervolle Beutel, der übrigens direkt unter Netzkopf ist. Es sieht so aus, als ob ich nur eine Seite gelesen hätte. Das Tolle an diesem nimmervollen Beutel ist, dass er eine interessante Mechanik hat. Also wir wissen ja alle, der ist von innen größer als von außen. Ist also TARDIS-like, könnte man sagen, wie bei Doctor Who. Und das Interessante an dem Ding ist, immer wenn man irgendwas aus dem Beutel braucht, muss man würfeln und seinen Weisheitsmodifikator addieren. Und dann bei einer 10 plus findet man das Ganze sofort. Aber bei einer 7 bis 9 muss man auswählen. Entweder findet man den richtigen Gegenstand, aber das dauert eine Zeit lang, weil das Ding eben so groß ist. Oder man findet nur einen ähnlichen Gegenstand und der Spielleiter wählt dann aus, aber das geht dann sofort. Und das, finde ich, ist ein interessanter Punkt, denn der Heiltrank, den man dann darin verstaut hat, könnte dann natürlich dann, wenn man nur einen ähnlichen Gegenstand hat, könnten dann vielleicht auch nur Bandagen sein, die man dann rauszieht oder so.
Ich bin kürzlich verreist mit einem Rucksack, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ja.
klingt nach einer sehr realistischen Geschichte, ja.
Ich denke auch. Wo wir aber gerade über leblose Gegenstände sprechen und Ausrüstung, Gefolgsleute. Ja, was hat der Abenteurer noch, was er an Ausrüstung um sich werfen kann? Gefolgsleute. Die stehen bei uns auch im Ausrüstungskapitel.
Ja, das stimmt.
Wir haben sie verschoben, standen früher, glaube ich, recht weit vorne im Spielspielen-Kapitel. Wir haben sie in die Ausrüstung versetzt, weil natürlich sind es alles echte Menschen oder Elfen oder Zwerge, aber im Grunde sind es kosten sie Geld und wenn es der Schatten rüstet sich aus und da holt man sich auch schon mal Gefolgsleute heran. Vielleicht verlieren wir kurz über die auch noch ein paar Worte.
Das könnte, glaube ich, ganz nützlich sein, ja. Bei Gefolgsleuten ist es so, dass das die Leute sind, die dich immer begleiten und dann eben auch ja in schwierigen Situationen eine helfende Hand sein können. Das ist aus dem Oldschool-Rollenspiel eine ganz wichtige Sache. Da sind ja Gefolgsleute genauso wichtig wie zum Beispiel irgendwie ein Huhn, was man mitnimmt. Denn wenn man dann im Dungeon unterwegs ist, könnte erst der Gefolgsmann bzw. das Huhn getroffen werden, bevor man selbst getroffen wird. Die Sache ist, Dungeon World vereinfacht das Ganze dann nochmal erheblich, wie die eigentlichen Werte dann aufgebaut sind. Ein Gefolgsmann hat nämlich eine Fertigkeit oder vielleicht auch Fertigkeiten, der hat seinen Preis und seine Loyalität. Wie funktioniert das jetzt genau mit den einzelnen Aspekten von so einem Gefolgsmann? Also was, ja, wie wird das im Spiel eingesetzt?
Also ein Gefolgsmann...
Könnte auch eine Frau sein.
Kann auch eine Frau sein, deutsche Sprache ist sozusagen etwas hakelig. Hat einen gewissen Kompetenzgrad, abhängig davon, wo er oder sie herkommt. Also aus kleinen Dörfern hat man vielleicht 4 bis 6 Punkte, ihn zu bauen. Wenn er aus einer Stadt kommt, 6 bis 10 Punkte. Und ich muss diese Punkte verteilen zwischen meiner Fertigkeit und meinen Fertigkeiten und der Loyalität. Die Fertigkeiten gehen von 1 bis 10. Das heißt, je besser ein Gefolgsmann in seiner Fertigkeit ist, desto illoyaler ist er wahrscheinlich. Auch weil er, naja, sagt, mit Trotteln arbeite ich ungern zusammen oder so weiter. Loyalität kann man aber im Spiel steigern oder senken, je nachdem, wie man diese Gefolgsleute behandelt oder ob man ihre Preise bezahlt. Der Preis muss übrigens nicht immer Geld sein. Es kann auch sein, dass die Gefolgsleute sich anschließen, um Ruhm und Ehre zu bekommen oder um eine Menge Spaß zu haben bei großen Partys oder um gute Taten zu vollbringen. Alles denkbar. Aber ich muss diese Gefolgsleute entsprechend entlohnen, entsprechend ihrer Erwartung, sonst sinkt ihre Loyalität und ich muss auf ihre Loyalität würfeln, um ihnen in gefährlichen Situationen Befehle zu geben, beziehungsweise um sicherzustellen, dass sie in gefährlichen Situationen diese Befehle auch befolgen. Und die Fertigkeiten geben an, was für eine Rolle die Gefolgsleute haben. Was haben wir denn da für Rollen?
Ja, wir haben erstmal die klassischen Rollen, die das Wissen abdecken. Also wir haben einen Adepten, das ist zum Beispiel jemand, der in den arkanen Künsten bewandert ist, aber selber eben keine große Macht verfügt. Also ist eher so eine Art Akademiker. Der kann dir dann helfen, wenn ein Zauber gewirkt wird. Wir haben Priester, Geistliche niederen Ranges sind und die eher kleinere Dienste machen für die Religion. Also so Alltagspriester, würde ich sagen, am besten, oder? Mhm. Und wenn du in Begleitung eines Priesters dein Lager aufschlägst und dich dann heilen würdest, dann bekommst du seine Fertigkeit dann noch dazu, um den Schaden zu heilen. Es gibt aber auch die klassischen Leute, die sozusagen hier in der Wildnis zu Hause sind oder sowas oder für Spezialaufgaben tätig sind. Also den Fährtenleser oder auch den Einbrecher.
Bei vielen ist es eben der Fall, es ist schon in der Beschreibung sehr deutlich, die haben alle auch eine spezielle Fähigkeit, wie gesagt, zum Beispiel das Schadenheilen des Priesters. Dungeon World ist schon recht offen damit, was denen so blüht. Der Adept zum Beispiel, wenn der dir beim Zauberwirken hilft und der Zauber geht schief, dann betreffen alle negativen Effekte des Zaubers zuerst den Adepten und erst dann den Spielercharakter.
Das ist eine ganz angenehme Angelegenheit.
Das ähnlich ist es auch mit dem Krieger zum Beispiel, den man sich anheuern kann, dass auch der, wenn ein Angriff schief läuft, die Konsequenz zuallererst den Krieger betreffen und erst dann dich. Also es ist ein hartes Brot, aber zum Teil braucht man sie eben, den Fährtenleser oder den Einbrecher. Wenn man niemanden in der Gruppe hat, der eine Falle entschärfen kann oder ein Schloss öffnen kann, dann braucht man diese Leute, sie brauchen eben nur länger. Zum Beispiel der Einbrecher, bei dem ist es notwendig, dass man vor einer Falle sein Lager aufschlägt. Und dann nach ein paar Stunden hat er die dann eben entschärft. Ein Spielercharakter, ein richtiger Dieb, könnte das vermutlich viel schneller. Und man muss eben dafür sorgen, dass der Einbrecher nicht umgebracht wird von wandernden Monstern, während er die Falle entschärft. Ich glaube, wir haben dann jetzt auch alles und können die Episode mit der Weisheit Homer Simpsons beschließen, der bereits wusste, Geld kann man gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen.
In der Tat. Aber wir sind auf die Dienstleistung gar nicht so gut eingegangen, weil da gibt's noch ein paar ganz interessante Dinge, die man kaufen kann. Mal abgesehen davon, was eine Woche im Gasthaus kostet oder eine Einzelanfertigung von einem Schmied. Denn als Abenteurer kommt man natürlich auch in zwielichtige Geschäfte. Was gibt's denn da noch für interessante Dinge?
Also natürlich haben wir auch eine eigene Liste für Bestechungen. Das geht von Schutz für ein kleineres Geschäft, Schmieren eines Beamten bis zu einem Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Das haben wir natürlich, aber wir erfahren, was ein angeworbener Soldat an Monatssold kriegt, nämlich 30 Münzen, was eine Nacht in Anführungszeichen angenehmer Gesellschaft uns kosten wird und was...
Ist da wichtig, 20 Münzen minus Charisma.
Das ist richtig. eben auch, was uns kostet, jemanden aus dem Weg zu schaffen. Ein professioneller Auftragsmord kostet zum Beispiel 120 Münzen, das ist schon nicht wenig. Aber ein gewöhnlicher Mord, einfach mal wegzubringen, kostet läppische 5 Münzen. Ich habe erst geguckt, ob wir da bei der Übertragung einen Fehler gemacht haben, aber stimmt, 5 Münzen kann man jemanden um die Ecke bringen lassen von irgendeinem Totschläger. Und das fand ich eine sehr subtile Art und Weise, die Dungeon World nochmal zu charakterisieren, nämlich das Leben ist dir doch nicht so ganz viel wert.
Das ist wie bei Helge Schneiders Texas, ne? Das, ein Leben im Wilden Westen kann ziemlich schnell beendet werden, ja. So sieht's nämlich aus in der Dungeon World. Hervorragend. Das waren Ausrüstungen und Schätze plus Gefolgsleute und Dienstleistungen. Alles, was man mit seinen tollen Münzen so kaufen kann. Man kann später auch noch seine Festung bauen und solche Dinge, also sein Anwesen und sowas. Das gibt's auch alles. Da gibt's auch eine kleine Liste für. Aber letztendlich ist dieses gesamte Ausrüstungskapitel doch deutlich entschlackter. Einfach, weil es dann letztendlich auch darauf ausgelegt ist, dass sich die Ausrüstung ebenfalls in der Geschichte sozusagen bewährt. Und dass da eben der Reiz drin ist. Ich glaube, beim nächsten Mal widmen wir uns den Fronten, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, dann geht's darum, wie ist ein Abenteuer aufgebaut in Dungeon World, wie baue ich eine Kampagne für Dungeon World, und das läuft alles über die sogenannten Fronten, ja.
Genau, alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und vielen Dank fürs Zuhören und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la Chute de la Tête du Roi. Ja. Vielen Dank. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.